In 1. Mose Kapitel 29, ich lese nochmal, was Laban da sich anhört. Als aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen und herzte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban alles, was sich begeben hatte. Da sprach Laban zu ihm, fürwahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch. Als er nun einen Monat lang bei ihm gewesen war, sprach Laban zu Jakob, zwar bist du mein Verwandter, aber solltest du mir darum umsonst dienen. Sage an, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Aber Leas Augen waren ohne Glanz, Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach, ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Laban antwortete, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. So diente Jakob um Rahel 7 Jahre, und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Ist das nicht eine schöne Liebesgeschichte? Das kann man doch jedem Teenager erzählen. Ja, ist doch richtig cool. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Wie das Essen, Thema Essen, wie bei Isaac und Esau und Jakob und so weiter damals. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob, und er ging zu ihr. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Zilpa zur Leitmagd. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Das kennen wir, das Thema, ne? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Ich meine, der hatte 7 Jahre Zeit, das Thema mal anzuschneiden. Und man fragt sich natürlich, bei der Hochzeitsnacht, ist da keine Lampe gewesen? Ich meine, lieben Leute, offensichtlich nicht. Der merkt erst am Morgen, dass er die falsche hat. Großartig. Das heißt, der Kernpunkt ist, was war die Sünde von Jakob, die ich ihm als Sünde vorwerfe, unterstützt von seiner Mutter? Der Ältere sollte den Segen kriegen und er als Jüngerer gibt sich als den Älteren aus. Er liebt die Jüngere und der Vater gibt ihm die. Das ist Englisch, sagt man, tit for tat, ja? Wie du mir, so ich dir. Und das ist das, was ich meinte, Gott ist einfach genial. Wenn wir irgendwelchen Mist bauen und nicht einsehen, dass es Mist war, ist es ganz easy für ihn, dass er praktisch unseren Mist spiegelt. Dass wir etwas erleben, wo wir dann nicht am gebenden Ende sind, sondern am empfangenden Ende. Und wo wir selber erleben, dass, was wir getan haben, wie das aussieht aus der Perspektive des Opfers. 20 Jahre. Lieben Leute, 20 Jahre. Sagenhaft. Und in gewissem Sinn das ganze Leben. Denn das, was hier geschieht, ja, dass er ihn betrogen hat, und er hängt ihm die Ältere an, die er nicht mehr losgeworden wäre, weil die eben entsprechende Augen hatte. Das war keine Tochter, die sozusagen, die sah nicht so aus, dass man die heiraten wollte. Aber jetzt denkt mal an die Lea, wie die das erlebt hat. Und das ist jetzt die Familie, die hier entsteht, ja? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben, für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Jetzt schafft der Laban das, dass Jakob das Mädchen, das er eigentlich will, da hat er 7 Jahre für gearbeitet. Er arbeitet jetzt 14 Jahre dafür. Ist das nicht eine Schweinerei? Ist doch unglaublich. Den müsste man doch schütteln, den Laban. Kann er aber nicht. Laban ist hier der Chef. Und das ist halt interessant, gell? Das ist interessant. Und Gott mutet das alles zu. Am Ende morgen haben wir einen wichtigen Vers in der Predigt in Kapitel 50. Ihr dachtet, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um am Leben zu erhalten ein großes Volk. Und in gewissem Sinn passiert es hier auch. Gottes Plan, dass Jakob 12 Söhne haben würde, die 12 Stämme Israel würden, wird hier verwirklicht im Rahmen dieses Chaos. Das ist doch ein Chaos. Später heißt es über Jakob, du hast mit Menschen, mit Gott gekämpft und du hast gewonnen, steht in Hosea. Ich meine, das war ein Kerl, ja? Und der wurde von Gott in die Pflicht der Heiligung genommen. Wenn man die Jakobsgeschichte liest unter dem Aspekt, was hat der alles erlitten? Leute, das ist ein Haufen. Das ist ein Haufen. Die meisten von uns, die wir hier sind, haben das Maß noch nicht erlitten, was er am Ende alles erlitten hatte. Aber wenn ihr euch den Mann anguckt, wie dieser Mann, als der Vater von Josef, dem zweitmächtigsten Mann von Ägypten, vor den Pharao tritt, das hat sich gelohnt. Also dieses harte Leben, das Gott ihm gegeben hat, er hat praktisch, was er verbrochen hat, hat Gott ihm zurückgegeben. Und er hat ihn so geschult. Er wird später sagen, also sozusagen so und so alt ist er, wenig und böse sind die Tage in meiner Wanderschaft und so. Der Mann ist gereift und der Mann ist ein Segensträger. Er ist gesegnet und er ist ein Segensträger. Gott segnet Ägypten durch Josef, Gott segnet Ägypten durch Jakob. Also, aber sozusagen, wenn wir uns selber aussuchen würden, wie unser Leben aussieht, dann würden viele Sachen nicht in unserem Leben drin sein. Aber es kann sein, dass die Sachen, die im Leben drin sind, die uns nicht gefallen, ein Teil sind vom Walten Gottes als souveräner Gott, die letztlich zum Besten dienen werden und die gut sind. Am Morgen aber, also halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche, da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau. Und er gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Leibmagd. Das heißt, er hat also 2 Frauen und die Frauen haben jeweils noch eine Leibmagd. So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Haben wir wieder dasselbe Thema, das sich wiederholt. Und es ist also interessant, wie das formuliert ist. Hier in Kapitel 30. In Vers 31. In Kapitel 29, Vers 31. Hier steht in meiner Übersetzung, dass Lea ungeliebt war. Wörtlich heißt es gehasst. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Der schlief mit ihr, weil er hatte diese beiden Frauen. Er schlief mal mit der einen, er schlief mal mit der anderen. Die eine Frau, die er wirklich geliebt hat, war Rahel. Und die Lea war von ihrem Vater verkauft worden. Das wird sie auch später sagen, als sie fliehen mit ihrem Mann. Und ihr Vater hat sich ihr gegenüber so verhalten, wie wenn sie ein Stück Ware ist, das sozusagen auf den Markt geschmissen wird. Und ihr Mann liebt sie nicht. Was ist das für eine Situation? Er liebt sie körperlich, das ist sozusagen Teil der Pflicht. Das wird auch später gesagt in Büchern Mose. Wenn ein Mann mehrere Frauen hat, dann muss er jeder dieser Frauen die schuldige Pflicht erweisen, sag ich mal so mit diesen Worten. Und dazu gehört auch die sexuelle Gemeinschaft. Und das geschieht. Aber es geschieht ohne Liebe. Hier steht sogar das Wort gehasst. Also sozusagen, das muss man sich vorstellen, was das bedeutet, auch für die Lea. Und Gott sieht das. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und dann kriegt Lea ihre Kinder. Ruben, der Erstgeborene. Das war enorm wichtig von der Stellung her. Simeon, Levi, Judah. Bitteschön, Judah ist von Lea. Ne? Da kommt ja Jesus Christus her. Das heißt, die Linie des Welterlösers, der Same, durch den dann schließlich Galater 3, Jesus Christus da ist und unser Herr und Erlöser wird, das ist von der ungeliebten Frau, das ist von Lea. Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Ich stelle euch das mal vor, ja. Jetzt ist mal wieder ein Tete-a-Tete mit Rahel dran und dann machen sie ein, sprechen sie miteinander von Herz zu Herz, ja, und die Rahel ist selber unfruchtbar. Das Problem von Sarai und später von Rebekka wiederholt sich in dritter Generation. Und da, wo die eigentliche Liebe da ist, aber kein Kind, ne? Jetzt kommt es zu einer Mini-Krise zwischen Rahel und Jakob. Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig und Rahel sprach, bin ich doch nicht Gott, sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich doch nicht Gott, der deines Leibes Frucht nicht geben will. Er fühlt sich total überfordert. Es kommt zum Ehestreit. Er wird richtig zornig und lässt das auch, zeigt das auch. Und er ist hier der Patriarch und sie ist seine Frau. Was passiert jetzt? Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Bilha. Geh zu ihr, dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme. So gab sie ihm Bilha, ihre Leitmagd, zur Frau. Und Jakob ging zu ihr. Und dann ist Dan da. Abermals ward Bilha schwanger, Naphtali. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Leitmagd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Leitmagd, gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Lea Glück zu und nannte ihn Gad. Danach gebar Silpa, Leas Leitmagd, ihren zweiten Sohn. Da sprach Lea, wohl mir, denn mich werden selig preisen die Töchter. Und nannte ihn Assa. Und Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte, kriegt dann die Liebesäpfel da in die Hand und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea, gib mir von den Liebesäpfeln deines Sohnes. Sie antwortete, hast du nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast und willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Und Rahel sprach, wohlan, lass ihn diese Nacht bei dir schlafen für die Liebesäpfel deines Sohnes. Als nun Jakob am Abend vom Felde kam, ging Lea hinaus ihm entgegen und sprach, zu mir sollst du kommen, denn ich habe dich erkauft mit den Liebesäpfeln meines Sohnes. Und er schlief die Nacht bei ihr. Und Gott erhörte Lea und sie ward schwanger und gebar Jakob ihren fünften Sohn, Issachar. Ist auch eine interessante Geschichte, gell? Am Ende sind 12 Söhne da und Vers 22, Gott gedachte aber an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar. Also jetzt erhört Gott das Gebet nicht des Mannes, sondern er hört das Gebet der Frau. Die Frau ist verzweifelt. Und sie hat immer gebetet und Gott erhört sie und das Wunder geschieht. Die Unfruchtbare wird fruchtbar und das ist Josef. Und sie nannte ihn Josef und sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazugeben. Und man hat hier die Rahel, und die möchte ich jetzt sozusagen noch vollenden. Es kommt nachher die Flucht von Jakob mit seiner ganzen Familie und er redet sich mit seinen Frauen, den Hauptfrauen, und die zwei Nebenfrauen gehen als Mägde natürlich auch mit, und dann fliehen sie alle ohne Nachricht. Sie haben gedacht, die Sache ist so schwierig, das Verhältnis ist so gespannt. Wieder sozusagen, das ist ein bisschen komisch bei Jakob, der läuft weg aus seiner eigenen Familie, weil sein Bruder ihn umbringen will, und jetzt läuft er nach 20 Jahren weg, weil er hat 7 Jahre für die eine Tochter gedient, 7 Jahre für die andere, 14, und dann in 6 Jahren hat er es geschafft, mit seiner Bornschleue, auf die ich nicht im Detail eingehe, dass je nachdem, was für Tiere geboren werden, der eine oder die andere kriegt, er sozusagen das meiste kriegt er immer. Sodass nach 6 Jahren wechselte das Vieh en bloc von Laban und Söhnen zu Jakob. Und Laban konnte es nicht erklären, wie das geschehen ist. Und es wird hier erklärt, wie er das gemacht hat, weil er behütete die Tiere. Und er konnte dann zu den Zeiten der Fruchtbarkeit seine Tricks anwenden. Und das hat geklappt. Und und dann hat er praktisch die zwei Töchter plus zwei Nebenfrauen plus ungeheuren Reichtum. Und sagt sich, jetzt ist Zeit, dass wir gehen, weil hier kippt die Stimmung und das kann gefährlich werden für uns. Und dann machen sie sich auf den Weg. Und jetzt Rahel, ja? Was macht Rahel? Sie klaut die Teraphim. Und das ist ein Beispiel dafür, die Teraphim, das war so eine Art Hausgötze. Das ist ein Beispiel, was ich erwähnt habe, dass das erste Buch Mose kulturell passt in diese Zeit. Und zwar die Idee dabei ist, wer die Teraphim hat, den Hausgötzen hat, die Leute, die daran glaubten, die Kraft dieses Hausaltars und des Hausgötzen, da war praktisch die Idee, das ist die Kraftzentrale der Firma, würde man modern sagen. Wenn du die Teraphim klaust, nimmst du quasi den Gesamtbesitz mit, das Zentrum des Segens mit. Es ist auch eine Art und Weise, Segen zu klauen. Also was die beiden passen gut zusammen, also Jakob und Rahel, was der Jakob mit List gemacht hat und seiner Mutter, das hat die Tochter mit dem Vater gemacht. Die klaut die Teraphim und die konnte man in verschiedener Größe haben. Wenn man das Wort Teraphim anguckt als Hausgötze, das konnte so groß sein wie bei David, man höre und staune. David ist ja mit der Tochter Sauls verheiratet und irgendwie, ich weiß nicht warum, haben die ein Teraphim im Haus. Das ist eigentlich verkehrt, das ist nicht orthodox. Und als David vor Saul fliehen muss, weil Saul ihn töten will, packt sie die Frau, die Teraphim, ins Bett und legt eine Decke drauf. Und das sieht so aus, wie wenn David immer noch krank im Bett ist. Das nur zur Größe. Teraphim konnten so klein sein, dass, wie Rahel das macht, sie versteckt die Teraphim unterm Sattel und gibt vor, sie hätte die Tage und bittet um Entschuldigung, dass sie jetzt nicht aufstehen kann, dass ihr Vater nicht das Kamel untersuchen kann, auf dem sie sitzt. Und auf diese Weise schafft sie es, die Teraphim ihres Vaters Laban zu klauen. Und Laban findet's nicht. Er hat alles durchsucht. Das ist wie im Film, wie in einem Krimi. Und dann kann man entsprechende Musik steuern lassen als Regisseur. Und wenn man denkt, findet er es oder findet er es nicht? Jakob hat schon das Todesurteil ausgesprochen. Jakob war sich 1000% sicher. Keiner von uns hat geklaut. Ich war es nicht. Niemand war es. Und der Laban findet auch nichts. Der Laban war fürchterlich in Brass. Du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Der Laban war so richtig. Der hat sich auch seine Familie und seine Söhne und der hat die Leute natürlich bewaffnet. Und der jagte dem Jakob und Co. hinterher und er schaffte auch, sie einzuholen. Da war aber ein Trick dabei. Am dritten Tage wurde Laban angesagt, dass Jakob geflohen wäre. Der hatte also 3 Tage Vorsprung, so lange hat es gedauert, bis Laban das gemerkt hat. Und er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach, 7 Tage reisend weit, und er eilte ihn auf den Gilead. Also er wollte die nicht ziehen lassen, ja. Der war so richtig voll von Zorn. Das heißt, der Laban, als er die Seiten wechselt von dort, wo er die Frauen her hat, wieder zurück in Richtung seines Vaters, ist wie zwischen Skylla und Charybdis, wie zwischen Amboss und Sledgehammer, Riesenhammer. Sozusagen, der Esau wird ihm entgegenkommen mit 400 Mann, der Jakob verfolgt ihn mit seiner Mini-Armee. Und das war ein Kerl. Also Jakob, der Hinterlistige, der Betrüger, der die Leute über den Tisch zieht, wird hier eingeholt, ja. Und er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach, 7 Tagreisen weit. Also er war 3 Tage, wusste er nicht, und dann musste er ihn aufholen mit seiner Mini-Armee, und also er erreicht ihn schließlich dort, in Gilead. Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traume des Nachts und sprach zu ihm: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Das ist aber köstlich. Das ist so ähnlich wie bei Pharao und Co. und wir bei Abimelech und Co. mit Abraham. Der Segen Gottes wirkt auch da, wo wir ihn nicht verdient haben. Gott will Jakob schützen. Und Gott will ihn auch zurückhaben. Er will ihn nicht in Aram, bei den Aramäern. Er will ihn im verheißenen Land haben. Dies Land wirst du besitzen. Und er muss nach Hause. Und deswegen rettet Gott ihn jetzt auch vor Laban. Und Laban holte Jakob ein. Jakob aber hatte sein Zelt aufgeschlagen auf dem Gebirge. Und dann gibt's ein Streitgespräch. Was hast du getan, sagt Laban zu Jakob, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen, hintergangen, bitteschön. Und hast mir es nicht angesagt, dass ich dich geleitet hätte mit Freuden, mit Liedern, mit Pauken und Harfen. Da erzählt eben natürlich die Story, ja. Und hast mich nicht einmal lassen, meine Enkel und Töchter küssen. Nun, du hast töricht getan. Ich hätte wohl so viel Macht, dass ich euch Böses antun könnte, aber eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt, hüte dich mit Jakob anders zu reden als freundlich. Und wenn du schon weggezogen bist und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause, warum hast du mir dann aber mein Gott gestohlen? Jakob antwortete und sprach zu Laban, ich fürchtete mich und dachte, du würdest deine Töchter von mir reißen. Bei wem du aber dein Gott findest, der sterbe. Hier vor unseren Brüdern suche das Deine bei mir und nimm's hin. Jakob wusste aber nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Was passiert hier? Ja. Ja, er ist Richter. Er ist Richter als Vater seiner Familie ist er der Richter und er fällt ein Todesurteil. Er hat keine Ahnung über wen. Er verurteilt Rahel zum Tod. Das ist ein Fluch. Also ein rechtskräftiges, ausgesprochenes Urteil. Sie stirbt jetzt nicht, sie stirbt später, aber sie stirbt. Wir wissen nicht, ob es zusammenhängt, weil später, als sie stirbt, sie ist schwanger und gebiert Benjamin. Es steht dann, es wird dann keine Verbindung hergestellt. Der Leser liest einfach hier, was sie gemacht hat. Teraphim ist Sünde. Die Idee dahinter ist Sünde. Das ist eine Art von Götze. Das ist eine falsche Vorstellung. Der Segen kommt von Gott. Sie stiehlt etwas. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keinen Götzendienst betreiben. Ihr Mann, der sie eigentlich liebt, ohne es zu ahnen, spricht ein Todesurteil über den Dieb der Teraphim aus. Also sozusagen, das ist eine Dramatik, die nur der Leser kennt. Jakob hat keine Ahnung, Laban hat keine Ahnung. Da ging Laban in die Zelle und sucht alles ab, findet's nicht. Und als er dann sozusagen nach einer Weile nichts findet, ist Jakob dran, zornig zu werden. Vers 36, Jakob wurde zornig und schalt Laban und sprach zu ihm, was habe ich Übles getan oder gesündigt, dass du so hitzig hinter mir her bist? Und dann schüttet er sein Herz aus und weiter und so fort. Vers 42, wenn ich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat diese Nacht rechtes Urteil gesprochen. Und er verweist da auf das Wort Gottes, er soll sich hüten, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Laban antwortete und sprach zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder und die Herden sind meine Herden, alles was du siehst ist mein. Was kann ich heute für meine Töchter oder für ihre Kinder tun, die sie geboren haben? So komm nun und lass uns einen Bund schließen. Und das machen sie dann, das ist sehr lehrsam, weil hier ist kein Bund zwischen zwei Teilen, meinetwegen zwischen Gott und Israel oder zwischen Großkönig und Kleinkönig, hier geht es um zwei Familien. Und das sind zwei Elemente im Bund, Ehevertrag und Friedensvertrag. Und was sie sichern ist, dass für die Zukunft sie nicht gegenseitig sich bekriegen und Jakob darf jetzt nicht noch mehr Frauen nehmen. Er hat ja schon zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen, aber Laban sagt sich, er soll sie auch gut behandeln. Das ist Vers 50, dass du meine Töchter nicht bedrückst oder andere Frauen dazu nimmst zu meinen Töchtern. Es ist hier kein Mensch bei uns, siehe aber Gott ist der Zeuge zwischen mir und dir. Und das ist Gilad, dieser Steinhaufe sei Zeuge. Und dann machen sie den Bund und Gilead kommt von dem her, was sie da machen. Beim Bundesschluss hat man ein gemeinsames Essen. Das ist wie bei uns die Unterschrift. Man isst gemeinsam, irgendein Tier wurde geschlachtet. Man hat auch ein Zeichen, das ist der Steinhaufen. Und das ist dann, Gilead kommt daher, Steinhaufe des Zeugnisses. Kapitel 32. Jetzt ist sozusagen, die Kuh ist vom Eis. Die trennen sich im Frieden. Was Jakob nicht weiß, ist, dass Rahel in Kurze sterben wird. Und es kann sein, dass da ein Zusammenhang ist, dass er praktisch, ohne es zu wissen, das eigene Todesurteil ausgesprochen hat als Richter der Familie, aber das wissen wir nicht. Auf jeden Fall Fakt ist, sie stirbt. Am Morgen aber stand Laban früh auf, als sie sich dann verabschieden, küsste seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg, und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager, und nannte diese Stätte Mahanaim. Das scheint zuerst scheint das hier sozusagen kein Belang zu haben zur Geschichte. Wir denken, die Hauptpersonen sind Laban, der ist jetzt weg, und gleich kommt Esau. Und hier wird was vorbereitet, was nachher passiert. Mahanaim ist ein hebräisches Wort und ist im Dual, das heißt zwei Heerlager. Er sah also nicht nur ein Lager Gottes, er sah zwei Lager. Er sieht praktisch da irgendwo, sieht er, zwei Armeen, und er kennt es als Armeen, aber er weiß, das sind Engel Gottes, und sieht dieses Heerlager Gottes, benennt das. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau. Jetzt hat er sozusagen, das eine Problem ist gelöst mit Laban und Co. Jetzt weiß er, ich muss ein anderes Problem auch ansehen in das Gebirge, im Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach, so sprecht zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange der Fremde gewesen. Also er muss Informationen gehabt haben, wo Esau ist, dass er da hinschicken kann, aber zumindest gab es keine Nachricht von seiner Mutter, die irgendwie so gelautet war, es ist Friede, er hat sich beruhigt, kein Problem, kannst nach Hause kommen. Das wusste er nicht. Und er sagte ihm an, er kommt jetzt zurück. Ich habe Rinder, Esel, Schafe, Knechte und Mägde und so weiter. Und habe es ausgesandt, dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Sagenhaft. Da fürchtete sich Jakob sehr und wurde ihm bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Da kommt dasselbe Wort wieder vor. Vorher sah er zwei Heerlager Gottes, und jetzt teilt er sich, wegen der Gefahr von Esau, teilt er sich in zwei Lager auf. Und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Also das hatte Gott ihm tatsächlich gesagt, die Zeit war klar, das war die Zeit Gottes jetzt. Er wusste, er zieht im Befehl Gottes dahin, aber er war nicht sicher, was auf ihn wartet. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. »200 Ziegen, und es wird hier aufgezählt, und tat es unter die Hand seiner Knechte je eine Herde besonders und sprach zu ihm, »Geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen.« Und er gebot dem Ersten und sprach, wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst, sollst du sagen, es gehört deinem Knecht Jakob, der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Und so bei allen. Vers 21, und saget ja auch, siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns, denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Das ist hier sehr wichtig, das Wort, was hier versöhnen, das ist dasselbe Wort, was in manchen Opfern gebraucht wird, die dann übersetzt werden mit Sühneopfer oder so. Bei einem Gedanken der Versöhnung geht es darum, dass Feinde Freunde werden. Also wenn Sünder Buße tun und dann ein entsprechendes Opfer auf den Altar bringen, ist der Kerngedanke, oder wenn Gott solche Opfer vorschreibt, ist der Kerngedanke, dass die Feindschaft, die besteht, eben dadurch, dass der Sünder rebelliert hat gegen Gott als seinen Herrn und so weiter, er hat die Feindschaft praktisch vom Zaun gebrochen, dass er Frieden sucht und dass er sich versöhnen will und dass er das so tut, wie Gott es beschreibt. Hier hat man das zwischenmenschlich, rein säkular, rein weltlich, aber oft sind diese Texte enorm hilfreich, um dann auch die religiöse Sprache besser verstehen zu können. Also Sühnung, Versöhnung und so weiter, Kerngedanke ist, dass aus Feinden oder Zerstrittenen wieder Freunde werden. Ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk vor ihm her. Er aber blieb diese Nacht im Lager. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er das sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Es gibt Typen, die haben nur einen Gedanken. Das ist so einer. In Hosea 11, in Hosea, da wird zurückverwiesen auf diese Zusammenhänge in seinem Leben. Und da heißt es, 12, da heißt es über ihn: Er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Also Mutterleib, Bruder betrogen, das ist die Sache mit dem Verse halten. Jakob, wo sein Name herkommt. Und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn. Dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Der Herr ist der Gott Zebaoth, der Herr ist sein Name. So bekehre dich nun zu deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit, Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Also das bezieht sich auf dieses Geschehen. Er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn. Das heißt, hier kriegt man auch was von den Emotionen mit. Frage an euch: Warum kommt dieser Mann, der wird Mann genannt, ne? Warum kommt der, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach? Und wir erfahren dann von Hosea, das war ein Engel, und er fragt nach: Wie ist dein Name? Und der sagt dann: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pniel, das heißt Angesicht Gottes, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Frage an euch: Warum kämpft dieser Mann, dieser Engel mit ihm? Ist doch eine Überraschung, oder? Laban hat er hinter sich, Esau hat er vor sich. Und in dem Augenblick, wo alles, was er hat, über dem Fluss drüber ist und nur noch er alleine ist, keiner kann ihm helfen, und es ist ein völlig einsamer Kampf, er kann niemanden zur Hilfe rufen, kommt die Attacke aus dem Nichts. Was denkt ihr? Was geschieht hier? Dann würdest du den Angreifer in irgendeiner Form mit Satan in Verbindung bringen. Geschieht hier nicht, also es geschieht nicht. Es scheint feindlich zu sein, aber es wird jetzt nicht gesagt, das war ein Dämon oder ein Satan, sondern er selber identifiziert ihn mit El. Er nennt die Stätte Pniel. Panim ist Gesicht, Pniel ist Angesicht Gottes. Er sieht es als eine Begegnung mit Gott. Der Kämpfer war wie ein Mann, also wenn es ein Engel war, so wie Hosea ja sagt, Kapitel 12. Aber was denkt ihr, warum schickt Gott auf einen Engel und warum dieser Kampf? Sozusagen, was ist hier los? Eine Parallele wäre, 2. Mose Kapitel 3 und Kapitel 4, Gott beruft Mose. Mose will nicht. Gott überredet Mose. Okay, er geht. Dann geht Mose Richtung Ägypten, dann begegnet der Herr ihn, um Mose zu töten. Kennt ihr die Stelle? Ist ja auch komisch. Warum schickt er ihn nach Ägypten und warum heißt es dann, der Herr geht hin, um Mose zu töten? Zippora war dabei. Seine beiden Söhne waren unbeschnitten. Sie nimmt Steine, beschneidet die Söhne und sagt zu ihrem Mann, du bist mir ein Blutbräutigam. Es war also auch eine Form von Krise, die darauf basierte, dass Mose von Gott geschickt wird, um die Israel aus Ägypten rauszuholen, um Gott zu dienen. Das heißt aber auch, sich zu Gott zu bekehren. Und er selber war zwar 80 Jahre, aber hat es nie geschafft, seinen Glauben in der eigenen Familie durchzusetzen. Und Zipporah, weil das war ähnlich wie Jakob und Laban, der Chef war Laban, Jakob war sozusagen und Co. Und Mose, Laban, der Unterschied bei Jakob war, der hat 20 Jahre gebraucht, dann gehörte das meiste, was Laban gehörte, gehörte ihm. Bei Mose war es, der war 80 und weidete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Der hatte nichts Eigenes. Das heißt, der soziale Stand von Mose in der Familie von Jethro war ziemlich niedrig und Zipporah konnte sich erlauben, die eigene Religion durchzudrücken und Mose, der Israel befreien sollte, wusste um die Beschneidung, aber seine beiden Söhne waren unbeschnitten. 1. Mose 17, wenn das der Fall ist, wenn einer unbeschnitten ist, der wird ausgerottet aus seinem Volk. Ist schon Gesetz, lag vor, Bundesschluss, 1. Mose 17, Mose muss sterben. Zipporah sieht die Not, zieht die Notbremse, führt die Beschneidung durch, Moses aus dem Schneider und überlebt, Israel wird gerettet. Was Ähnliches muss hier der Fall sein. Wenn man weiterliest, dann merkt man, dass Jakob zwar sein Gelübde gehalten hat mit Gott, er hat den Stein in Bethel gehabt und wenn du das und das und das tust, dann machen wir das so und so und so. Und man merkt nachher, dass Bethel der Ort ist, wo noch ein Haufen Zeugs bereinigt werden muss. Ich springe einmal hin. Kapitel 35, Vers 1, folgende. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. Das ist doch ein Hammer, oder? Das heißt, das ist die Familie von Jakob, da war noch ein Haufen Götzen. Überraschung. Also nicht nur die Rahel klaut die Teraphim, sondern da waren noch ein Haufen Zeugs und jetzt muss er als Patriarch seiner Großfamilie den Leuten sagen, übrigens, jetzt geht's hier um eine Erweckungsbewegung und Bekehrung. Es gibt nur einen Gott, wir werden dem Herrn dienen und mit dem schließe ich einen Bund und er hat mir gesagt, ich soll nach Bethel gehen, macht es. Also es gab genug Gründe, warum auch Gott Jakobs Feind sein konnte. Nicht nur Laban und nicht nur Esau. Das heißt, der Kampf war real. Jetzt stell dir das mal vor, der Jakob fürchtet sich vor Esau und betet dieses Gebet, ich bin nicht wert aller Treue, etc. pp. Und sein ganzes Ding ist, morgen entscheidet sich's, wer von uns überlebt. Und er hat keine Angst vor Gott. Gott hat ja gerade Laban gesagt, hüte dich mit Jakob anders zu reden als freundlich. Und auf einmal attackiert die Armee Gottes ihn. Zwei Lager Gottes, die Engel hat er gesehen. Zwei Lager Jakobs. Das Motiv ist das des Stellvertreterkampfes. Manchmal war es so, dass zwei Armeen miteinander sich gegeneinander lenken. Es steht eine Schlacht bevor und dann sagen sie, wir müssen jetzt nicht alle kämpfen. Ihr sucht euren besten Kämpfer aus und wir suchen den besten Kämpfer auch. David und Goliath. Goliath sagt so, Ich kämpfe, gebt mir einen Mann, dem ich kämpfen kann, und wenn ich gewinne, seid ihr unsere Sklaven, und wenn der gewinnt, sind wir eure Sklaven. Stellvertreterkampf. Hier kämpft jetzt Gott, die zwei Heerlager Gottes kämpfen, stellvertretend in einem Engel, kämpfen mit Jakob und Co. Jakob soll zum Segen werden für alle Völker, das ist Gottes Plan. Aber Jakob hat noch verschiedene Leichen im Keller. Und jetzt geht es um die Frage, ob er überlebt. Wer gewinnt diesen Kampf? Was sagt die Bibel? Ja, das ist der Hammer, Leute. Es sieht wie unentschieden aus, weil die kämpfen stundenlang. Was ist das für ein Kerl gewesen? Stell dir vor, du hast alles rüber, es ist eigentlich Nachtruhe oder sowas ähnliches und du bist alleine. Wann hat er attackiert? Hat er um 12 Uhr nachts attackiert? Hat er um 10 Uhr abends attackiert? Hat er um 3 Uhr attackiert? Und die kämpfen miteinander stundenlang, je nachdem wann der Kampf anfing, ne, ringen die miteinander und kämpfen miteinander. Führte alles rüber. Jakob stand auf in der Nacht, nahm seine beiden Frauen und sozusagen nachts, er hatte keine Ruhe, führte über den Jabbok und dann ist irgendwann alles fertig und dann blieb er allein zurück. Und irgendwann in der Nacht fängt dieser Kampf an. Ich nehme an, der ging stundenlang. Und als da rang ein Mann mit ihm bis in die Morgenröte und und als er sah, dass er nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Wenn man sich die Gelenke des menschlichen Körpers anguckt, wie stark ist das Hüftgelenk?
Sehr stark.
Sehr, sehr stark. Ich meine, ich habe mal gehört, ich bin da kein Fachmann, das sei das stärkste Gelenk im Körper. Es gibt natürlich Leute, die haben da Probleme im Alter und so weiter, aber normalerweise ist das ein starkes Gelenk. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die ringen miteinander, es geht um Ringkampf, nicht Pfeil und Bogen, nicht Schwert oder so, sondern die kämpfen wirklich. Hier kämpft ein Engel, der in der Gestalt eines Mannes sich auf die Ebene von dem Menschen Jakob stellt. Hier kämpft ein Engel und vertritt Gottes Seite und Jakob kämpft für seine beiden Heerlager und es geht um das nackte Überleben und die kämpfen stundenlang. Und der Engel merkt irgendwann, Gott hat ihm Engel öffentlich ein Maß gegeben an Kraft, das er einsetzen darf, damit das einigermaßen fair ist. Und der Engel natürlich, wen auch immer Gott ausgesucht hat als Kämpfer, der war aber sozusagen auf Menschenmaß dosiert und der merkt, ich schaffe das nicht. Aber er hatte genug Kraft, haut dagegen und renkt das aus. Ich meine, das war ein Biest. Der berührt, der schlägt praktisch, der schlägt die Hüfte und der Jakob wird nachher hinken. Der wird humpeln. Das bleibt. Und die Israeliten essen diesen Teil von den Tieren, die sie essen, essen sie nicht immer im Andenken an diesen Kampf. Der Kampf war berühmt, alle wussten davon. Alle Israeliten wussten, dass es wurde Teil der Esskultur, dass man den Teil nicht anfasst. Hammer! Jetzt musst du dir vorstellen, stell dir vor, du bist Jakob. Du hast jetzt schon ein paar Stunden mit diesem X, Mr. X, gekämpft. Und es wird jetzt der Tag, der Nacht geht zu Ende und Mr. X weiß, dass er nur nachts kämpfen darf und vor Morgengrauen muss er verschwinden. Ja? Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht. Ich finde das so cool, wie noch was. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jeder andere vernünftige Mensch hätte Todesangst. Und würde sagen, Gott sei Dank, das ist vorbei. Aber er merkt hier, mit wem er eigentlich gegenübersteht. Er sagt auch nach Pniel. Der verrät ihm ja nicht seinen Namen. Das ist ja sozusagen unser Pech. Wir wissen, irgendwie ist es von Gott her. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Ihr erinnert euch, hinterlistiger Betrüger, Schlitzohr. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Und hast gewonnen. Wow. Von diesem Mann kommt der Same, der die Welt rettet. Israel. Israel. Da steckt das drin, dieser Gedanke des Kämpfens und auch der Würde und der Größe. In Jesaja 49, spricht Gott zu dem Knecht, der leidet, und er wird von Israel unterschieden, aber er kriegt auch den Namen Israel genannt, er kriegt auch den Namen dazu. Vers 3 folgende, da sprach er zu mir, und er sprach zu mir, Gott sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht gebreitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Christus im Leiden kämpft am Kreuz. Wessen Zorn trifft ihn? Der Zorn Gottes. Wer kämpft hier gegen den Sohn, der Vater? Warum? Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jakob kämpft, er wird attackiert, er ist in Lebensgefahr und er will den Segen. Und Christus am Kreuz tut dasselbe. Er weiß, warum, er weiß, dass Gott, der Vater, ihm nicht wirklich Feind ist, aber er ist sozusagen, er vertritt die Menschheit, er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, und er tritt zwischen der Armee Gottes, die das Böse besiegen muss, und den Menschen tritt er als Mittler ein, als Schaf, und er trägt das volle Gewicht des Tages Gottes, des Tages des Herrn am Kreuz, und der Zorn Gottes über unsere Sünde entlädt sich in voller Kraft auf ihn. Und er siegt. Es hat überwunden. Offenbarung 5. Der Löwe aus Juda, die Wurzel Davids. Das Israel ist ein Würdename. Jakob wird nachher geschlagen und als Humpelnder da rausgehen. Aber er nimmt den Segen mit. Er heißt nicht mehr Hinterlistiger. Er heißt Kämpfer. Ein Gotteskämpfer. Israel. Und wir denken, das muss doch wenigstens Patt sein. Aber Gott sagt, er hat gewonnen. Und deswegen, wenn wir an Abraham denken, er hat auf seine eigene Art und Weise Gottes Segen empfangen und sich gesichert, den Bund gesichert für die Zukunft. Isaak hat es auf seine Art gemacht. Jakob hat mit Menschen gekämpft und schließlich kämpfte Gott mit ihm. Und er hat den Kämpfer Gottes nicht gehen lassen, hat gesagt, ich lasse ihn nicht gehen, ich will den Segen. Und der Segen ist sein neuer Name. Wow. Morgen kommen wir dann zu Josef.